Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Florian Freistetter. Grüße Sie.
Guten Morgen.
Sie sind Doktor der Astronomie, Wissenschaftsblogger und Sie bringen mit Humor und Fakten, Wissenschaft und Satire all das zusammen auf die Bühne mit den Science Busters, machen Wissenschaftskabarett. Und vorneweg darf ich, glaube ich, gratulieren. Sie sind den Kassel-Marathon gelaufen. Zufrieden mit Ihrer Zeit?
Es war meine zweitschnellste Marathonzeit. Also ich habe meine Bestzeit nicht geschlagen, aber ich bin sehr zufrieden mit der Zeit, die ich gelaufen bin, ja.
Glückwunsch. Tut es noch weh in den Beinen? Es war am Sonntag.
Nee, das geht eigentlich. Also es war gestern hat es ein bisschen noch geschmerzt, aber heute ist alles gut.
Sie beschäftigen sich ja mit Formeln. Gibt es eine Formel der Regeneration?
Vermutlich. Also alles, was irgendwie interessant ist oder wichtig ist, kann mit mathematischen Formeln dargestellt werden, weil das die Sprache ist, in der wir die Welt am besten verstehen können. Also es wird hundertprozentig auch in der Sportwissenschaft eine Formel geben, mit der man irgendwie Regeneration mathematisch modellieren kann, aber die kenne ich nicht. Also ich probiere einfach irgendwie, trinke ein Bier und dann ruhe ich mich aus. Also das ist meine Formel.
Klingt vernünftig. Und Wissenschaft und Laufen, ist Laufen vielleicht sogar eine Wissenschaft?
Wenn man es zu einer Wissenschaft machen will, dann selbstverständlich. Also normalerweise kann man natürlich einfach loslaufen und dann Spaß dran haben. Man kann es natürlich auch, wenn man jetzt wirklich professioneller Läufer ist und irgendwie Weltrekorde brechen will, so wie es in Berlin geschehen ist, am gleichen Tag, da muss man natürlich schon ein bisschen genauer hinschauen und wird dann vermutlich auch wissenschaftlich rangehen müssen. Also man kann aus allem eine Wissenschaft machen, wenn man will.
Können Sie denn beim Laufen besser denken als Wissenschaftler? Ist das auch ein Ansatz?
Man kann durchaus gut denken, aber ich nutze das Laufen eigentlich, wo ich dann einfach mal nicht denken muss. Also wenn ich laufe, dann habe ich wirklich nichts anderes zu tun, als einfach zu laufen. Mehr brauche ich da nicht machen und darum mag ich es auch so gerne, dass ich wirklich mal so eine Zeit lang einfach nichts anderes tun muss, als einen Schritt von anderen setzen, bis ich im Ziel bin.
Sie haben sich auch damit beschäftigt, ob Vorhersagen im Sport oder in der Astronomie erfolgreicher sind. Wie sieht das aus?
Also die Astronomie ist extrem erfolgreich, was Vorhersagen angeht, denn wir sind diejenigen, die eigentlich schon seit Jahrtausenden vorhersagen können, wann Sonnenfinsternisse stattfinden. Also das konnten die Astronomen schon ganz früh. Und wir sind so gut in der Astronomie, Dinge vorherzusagen, dass wir hier eine Raumsonde jetzt hier auf der Erde losschicken können. Die fliegt 2 Jahre durchs Weltall und landet dann punktgenau auf der Oberfläche eines anderen Planeten, der ganz woanders war, als die Raumsonde losgeflogen ist. Und wir können die Position von diesem Planeten so genau vorhersagen, dass wir im Raumsondenpunkt genau landen können. Das ist schon extrem gut, was wir da an Vorhersagen machen können. Beim Sport, ja, jeder, der schon mal irgendwie...
Was hatten Sie sich vorgenommen? Welche Zeit wollten Sie laufen?
Ich wollte 3:22 laufen und bin dann 3:25 gelaufen. Also das ist 3 Minuten Unterschied, ist jetzt ganz okay. Wenn die Raumsonde 3 Minuten zu spät kommt, dann stürzt sie ab. Also die Toleranz hat man in der Astronomie nicht. Da muss man besser sein.
Wenn Sie sich mit den Vorhersagen in der Astronomie beschäftigen, was können wir diesen Herbst noch erwarten? Gibt es noch Sonnenfinsternisse, sind glaube ich gelaufen?
Ja, also die gibt es immer wieder mal, aber was man zum Beispiel sich erwarten kann, ist, dass demnächst eine Raumsonde auf einem Asteroiden landen wird, um dort dann auch Proben zu nehmen, zu untersuchen. Also das wird Anfang Oktober, am 3. Oktober stattfinden, auch eine japanische Raumsonde und mit Landeeinheit wurde vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt mitgebaut. Die wird auf diesem Asteroid landen. Das ist der Asteroid, die Raumsonde Hayabusa. Die wird dort diese Landeeinheit absetzen und dann werden wir endlich mal wieder auf einem Asteroid ganz unmittelbar auf der Oberfläche den untersuchen können und Material von dem Asteroid zur Erde zurückbringen.
Sie sind der Mann, der sagt, einer der größten Physiker der Geschichte, Isaac Newton, war ein Kotzbrocken und Arschloch. Was macht Sie so sicher, dass er ein Arschloch und Kotzbrocken war, wie Sie sagen?
Naja, man muss sich nur seine Biografie anschauen, dann gibt es eigentlich keinen anderen Schluss, den man ziehen kann. Das schließt sich auch nicht aus. Man kann ja durchaus absolut genial sein und ein Arschloch sein. Das sind ja keine einander ausschließenden Eigenschaften. Und Newton war halt, man kann es umschreiben, wenn man will, wenn man dieses Wort nicht verwenden will. Man kann sagen, er war halt unfreundlich, er war nicht nett, er war ein bisschen ungut. Aber es gibt halt nur ein einziges Wort, das seine Persönlichkeit wirklich kurz, prägnant und korrekt zusammenfasst. Und das ist Arschloch. Und das war er. Also da gibt es keinen Weg
darum. Haben Sie ein paar Beispiele dafür, dass uns das mal vor Augen führt?
Ja, also eigentlich jede schlechte Eigenschaft, die man sich denken kann, hat Newton gehabt, mehr als jeder andere. Also Newton hat, wie gesagt, er hat absolut keine Kritik vertragen. Sobald man ihn kritisiert hat, ist er fuchsteufelswild geworden und hat einen sein Leben lang als Erzfeind behandelt. Newton hat andere Leute Arbeit quasi fast mehr oder weniger geklaut, wenn man so will. Er hat und dann natürlich nicht entsprechend berücksichtigt, keine Quellenangaben gemacht, keine nicht zitierte Leute. Newton hat sich absolut nicht mit anderen Menschen, irgendwie hat keinen Umgang finden können mit anderen Menschen. Also er war ein extremer Egoist. Es ging er selbst und seine Suche nach Wissen ging ihm über alles und alles, was da in die Quere kam, war ihm komplett egal.
Gab es keine Wissenschaftler, gab es keine anderen Menschen, die sich mit ihm angelegt haben und dann auch gegengehalten haben?
Doch, natürlich. Also es gab natürlich jede Menge Menschen, mit denen Newton sein Leben lang gestritten hat, auch bis über den Tod hinaus. Am bekanntesten ist ja dieser berühmte Streit mit Gottfried Wilhelm Leibniz, wo es um die Frage ging, wer als erster die Differential- und Integralrechnung erfunden hat. Und die beiden, so Leibniz hat sich da fast genauso so extrem verhalten wie Newton. Also die haben sich ihr ganzes Leben lang gestritten. Und als Leibniz gestorben war, hat Newton dann quasi noch übers Grab von Leibniz hinaus mit Leibniz gestritten, hat noch lange nach Leibniz Tod irgendwie Spott- und Schmähschriften und Kritiken veröffentlicht. Also auch Zeitgenossen, Hooke zum Beispiel, auch ein Wissenschaftler der damaligen Zeit, John Flamsteed, ein Astronom, das waren alles Leute, die sich mit Newton angelegt haben. Aber Newton war halt meistens immer in der mächtigeren Position und hat das natürlich auch ausgenutzt und dann so seinen Status als Genie genutzt und zementiert, indem er halt alle anderen, die ihm irgendwie auf die Nerven gegangen sind, fertig gemacht hat.
Ist das vielleicht sogar eine Eigenschaft, die unter Wissenschaftlern jetzt ketzerisch gesagt sehr weit verbreitet ist, unter Wissenschaftlern, die sehr weit kommen?
Also ich würde nicht sagen, unter Wissenschaftlern, die sehr weit kommen, aber wenn man natürlich rücksichtslos ist, dann kommt man generell weit, das ist schon richtig, leider ist das richtig. Wenn man in der Wissenschaft Karriere machen will, dann schadet es einem auch heute nicht unbedingt, wenn man sich wie ein Arschloch verhält. Also das ist immer noch ein guter Tipp, wenn man Karriere machen will. Aber tatsächlich ist es schon so, dass in der Wissenschaft dieser Drang nach Wissen, der ja die Wissenschaft antreibt. Ja, das ist der Grund, warum man in die Wissenschaft geht, weil man unbedingt die Welt verstehen will. Und wenn dann noch ein paar soziale Defekte dazukommen, wie es bei Newton der Fall war, dann kann es eben natürlich sein, dass dieser Drang nach Wissen alles andere toppt. Ja, jede soziale Interaktion, jede normale menschliche Freundlichkeit wird diesem Drang nach Wissen untergeordnet. Und bei den meisten Leuten, wo das der Fall ist, ja, die sind halt einfach Arschlöcher, aber Newton hat halt kam dazu, dass der eben schlicht und einfach absolut genial war, ja. Also er hat sich's leisten können, dieses Arschloch zu sein, weil eben bei diesem Drang nach Wissen die komplette moderne Wissenschaft rausgekommen ist, ja. Das kann nicht jedes Arschloch heute von sich behaupten, dass es die Wissenschaft revolutioniert hat. Insofern war Newton da einzigartig.
Hätte er das ohne diese fiesen Eigenschaften auch geschafft?
Das ist eine gute Frage. Also vermutlich hat es ihm durchaus geholfen, dass er eben so komplett rücksichtslos war, weil er eben auf dem Weg, auf der Suche, neue Dinge zu verstehen, wirklich keine Gnade gekannt hat. Er wollte was verstehen und hat alles getan, um es zu verstehen. Und wenn er nicht so rücksichtslos gewesen wäre, wenn er sich um andere Menschen gekümmert hätte, dann wäre er vielleicht nicht so konsequent dorthin gegangen, wo er am Ende war, nämlich bei der Entstehung der neuen Wissenschaft.
Wer nichts weiß, muss alles glauben. Das ist das Motto der Science Busters Florian Freistetter. Sie gehören zu dem österreichischen Wissenschaftskabarett und Sie haben gerade über Stephen Hawking geschrieben, der geniale Astrophysiker, der im März verstarb. Sind Sie sich mal begegnet?
Nein, mein Kollege Heinz Oberhammer, der die Science Busters gegründet hat, der hat ihn getroffen und auch mit ihm gemeinsam gearbeitet. Aber ich persönlich habe leider nie die Gelegenheit gehabt, ihn persönlich zu treffen.
Sie hatten davor über Isaac Newton geschrieben, wie ein Arschloch das Universum neu erfand. Solche Seiten haben Sie an Stephen Hawking vermutlich nicht entdeckt, oder?
Nein, also bei Hawking habe ich mich auch mit seiner Biografie eher weniger beschäftigt, sondern wirklich mit der Wissenschaft an sich, weil das, was Hawking gemacht hat, so wahnsinnig viele Menschen fasziniert hat. Also Hawking, all diese abstrakten Themen von schwarzen Löchern und dem Urknall und dem Anfang und dem Ende des Universums, also all das, was wirklich so wahnsinnig faszinierende Themen sind, das wollte ich eben einmal so aufschreiben, dass es wirklich möglichst viele Menschen mit möglichst wenig Vorwissen verstehen können. Also ich habe mich da wirklich bei Hawking ganz auf seine Arbeit konzentriert und nicht auf die Persönlichkeit.
Bei Hawking denkt man, Sie haben es gerade schon gesagt, als erstes glaube ich an die schwarzen Löcher. Wie erklären Sie denn diese schwarzen Löcher, dass man es ohne Physikstudium versteht?
Es kommt immer darauf an, wie viel Zeit man hat für die Erklärung. Wenn man es ganz kurz erklären will, ist ein schwarzes Loch kein Staubsauger. Ich sage das am Anfang dazu, weil man stellt sich immer so vor, ein schwarzes Loch saugt alles ein. Das ist eine falsche Vorstellung. Die schwarzen Löcher saugen nichts an. Ein schwarzes Loch ist eigentlich ein Objekt, das so viel Masse auf so wenig Raum vereint, dass dort die Anziehungskraft viel zu stark ist, dass irgendwas weg kann. Wenn ich hier auf der Erde stehe und was in die Luft werfe, fällt es wieder runter, weil das von der Erde angezogen wird. Wenn ich schnell genug in die Luft werfe, dann fällt es nicht mehr runter, dann kommt es ins Weltall. Das ist eine Rakete. Ja? Eine Rakete wird schnell genug nach oben geworfen oder gesteuert, dass sie nicht mehr runterkommt. Wenn die Masse der Erde größer wäre, dann müsste die Rakete schneller sein, dass sie von der Erde wegkommt. Und je größer die Masse ist, desto schneller muss man sein, dass es wegkommt. Und bei einem schwarzen Loch ist eben die Anziehungskraft so enorm stark, dass überhaupt nichts mehr wegkommt. Ja, da kann keine Rakete, nichts anderes. Da kann nicht mal mehr Licht weg, weil man schneller als das Licht sein müsste, um wegzukommen. Deswegen kommt nichts mehr weg. Und das ist ein schwarzes Loch.
Welchen Sinn könnte ein schwarzes Loch erfüllen?
Ich habe keine Ahnung, ob irgendwas Sinn erfüllen muss. Also das Universum ist nicht verpflichtet, für uns Menschen Sinn zu ergeben oder Sinn zu haben. Das Universum ist halt einfach und alles, was wir tun können, ist probieren, die Dinge zu verstehen. Also ob ein schwarzes Loch Sinn hat oder nicht, das ist, glaube ich, ein Problem von uns Menschen, dass dem Schwarzen Loch ziemlich egal ist.
Ja, Sie behaupten in einem anderen Buch auch, das Universum ist eine Scheißgegend. Also man sollte sich gar nicht wünschen, sich dort aufzuhalten. Warum?
Also man kann sich schon wünschen, das Universum zu verstehen oder zumindest im Geiste zu besuchen, aber wenn man das Universum als Ganzes betrachtet, ist so gut wie jeder einzelne Ort im Universum ist tödlich. Ja? Also wenn man per Zufall irgendwo im Universum ausgesetzt wird, in so gut wie allen Fällen ist man sofort tot danach. Ja? Also es gibt ganz, ganz wenig Orte in dem Universum, auf denen wir Menschen existieren können. Und die Erde ist einer davon. Und der Rest des Universums ist wahnsinnig interessant und wahnsinnig faszinierend, aber nichts, wo man ohne irgendwelche Vorkehrungen so mal eben sein möchte.
Astronom Florian Freistetter, heute Vormittag in SWR 1 Leute. Sie haben sich intensiv mit dem Astrophysiker Stephen Hawking beschäftigt. Er ist als brillantes Genie in die Geschichte eingegangen. Waren seine Erkenntnisse für die Physik so bahnbrechend und wegweisend?
Sie waren auf jeden Fall sehr wichtig. Also in der Astronomie war Stephen Hawking mit seiner Arbeit über schwarze Löcher und über Kosmologie wirklich einer der bedeutendsten Astrophysiker des 20. Jahrhunderts. Aber natürlich war seine Arbeit nicht so revolutionär, wie sie die von Isaac Newton oder von Albert Einstein gewesen war. Also in dieser Größenordnung darf man Stephen Hawking nicht einordnen. Das, was Stephen Hawking so besonders macht, aus meiner Sicht, ist eben seine Arbeit für die Vermittlung von Wissenschaft. Also da hat er wie kaum ein anderer verstanden, den Menschen und so vielen Menschen wie möglich zu erzählen, wie wahnsinnig faszinierend dieses Universum ist, in dem wir leben. Mit seinem Buch Eine kurze Geschichte der Zeit hat er quasi, er hat einen Bestseller geschrieben, von dem jeder Wissenschaftsautor nur träumen kann. Er hat in Star Trek mitgespielt, er hat bei Simpsons mitgemacht, bei Futurama, er ist irgendwie auf einer Platte von Pink Floyd mit drauf. Er hat irgendwie Kinderbücher geschrieben, erfolgreich. Also er hat wie kein anderer gezeigt, dass das Universum da draußen etwas ist, was es lohnt, sich zu verstehen. Und da war er wirklich einzigartig. Und das ist es, wo er wirklich revolutionär war, kann man sagen. Und auch in der Hinsicht muss die Wissenschaft durchaus mal ab und zu revolutioniert werden. Nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Vermittlung der Forschung.
Ja, er litt jahrelang an der Nervenkrankheit ALS, musste sich über einen Sprachcomputer verständigen. Und es hatte so den Eindruck, als sei er ein absolut humorvoller Mensch. Also vielleicht auch diese Verbindung Wissenschaft und Humor bei Hawking.
Ja, also wenn man Leute fragt aus der theoretischen Physik und aus der Astronomie, die mit Hawking zusammengearbeitet haben, da hat jeder ein paar Hawking-Anekdoten zu erzählen. Also anscheinend, ich habe ihn leider persönlich nie getroffen, aber anscheinend ist er Leuten gern mit dem Rollstuhl über die Füße gefahren, die er nicht mochte. Er durfte wirklich einen sehr seltsamen schwarzen Humor gehabt haben, den er dann auch dort in seinen Arbeiten umgesetzt hat. Also, und das ist eben auch wichtig, dieses Menschliche. Also Wissenschaft ist Wissenschaft, aber wenn man Wissenschaft vermitteln will, dann muss man immer irgendwie einen menschlichen Weg finden. Man muss immer über die Menschen erzählen, die die Wissenschaft gemacht haben, wenn man andere Menschen die Wissenschaft vermitteln will. Und das hat eben Stephen Hawking auf eine ganz besondere Art und Weise verstanden, mit seinem ganz besonderen Leben und seiner ganz besonderen Forschung, das alles zu verknüpfen und daraus diese faszinierenden Geschichten über das Universum zu erzählen, die er uns erzählt hat.
Und Sie schreiben jetzt Stephen Hawking in der Nussschale. Warum Nussschale?
Ja, das ist, eigentlich ist es ein blöder Übersetzungs-, eigentlich ist eine blöde Übersetzung, würde ich sagen. Also in a nutshell auf Englisch heißt so viel wie kurz und bündig. Und eins der erfolgreichsten Bücher von Hawking hieß The Universe in a Nutshell, also das Universum kurz und bündig erzählt. Die Übersetzung auf Deutsch hat damals schon nicht viel Sinn gemacht, das Universum in der Nussschale zu nennen, weil dieser Begriff im Deutschsprachigen nicht existiert. Aber jetzt quasi so als Würdigung haben wir diesen Titel genommen, Hawking in der Nussschale. Also alles, das, was Hawkings Arbeit ausmacht, kurz und bündig dargestellt, dass jeder, der wissen will, was Hawking eigentlich gemacht hat, das ohne großes Vorwissen kurz und bündig in der Nutshell, in der Nussschale nachvollziehen kann.
Sie klären in Ihrem Wissenschaftsblog auch auf, wie man physikalisch richtig Nüsse knackt. Vielleicht können wir das an dieser Stelle gerade dann auch noch klären.
Es kommt immer darauf an, wie man es haben will. Also meine persönliche Methode ist schnell, und schnell heißt möglichst viel Energie, also etwas nehmen, was idealerweise härter ist als eine Nussschale, oder möglichst viel Energie drauf. Das ist die schnellste Methode, um die Nuss aufzukriegen. Natürlich kann man, je nachdem welchen Ansprüche man hat, die physikalischen Modelle ein bisschen verfeinern. Aber meine Methode ist schnell an die Nuss und mit dem Hammer, und das geht gut.
Sie schreiben einen der meistgelesenen Wissenschaftsblogs mit mehr als 400.000 Aufrufen im Monat. Und Sie haben eine ganz besondere Leidenschaft für Asteroiden. Wo kommt die her?
Die Asteroiden waren immer meine Lieblingshimmelskörper, weil sie so vielseitig sind. Also nicht nur diese bösen Dinger, die man aus dem Hollywood-Film kennt, die alle umbringen, was sie auch ab und zu tun und in der Vergangenheit getan haben. Die Dinosaurier sind das beste Beispiel dafür. Aber Asteroiden sind so vielfältig. Sie sind die Objekte, die schon da waren, bevor irgendwas anderes da war, aus denen alles entstanden ist. Alle Planeten sind aus den Asteroiden entstanden. Asteroiden können uns so viel verraten, auch über die Vergangenheit und über die Zukunft genauso. Ja? Wenn wir irgendwie diese ganzen Science-Fiction-Dinge machen wollen, von wegen irgendwie andere Planeten besiedeln oder Raumstationen bauen oder zu anderen Sternen fliegen, das geht nur, wenn wir die Asteroiden auf die eine oder andere Art nutzen, weil dort alle Rohstoffe sind, die wir brauchen. Ja, also die sind quasi unsere Zukunft, die Asteroiden, Vergangenheit genauso. Ja. Es gibt kein Wasser auf der Erde ohne Asteroiden, es gibt kein Leben auf der Erde ohne Asteroiden. Also das sind meiner Meinung nach die vielfältigsten Himmelskörper, und deswegen habe ich sie erforscht und mag sie sehr gerne.
Ja, das machen Sie auch so, wie Sie gerade schwärmen Sie auch auf der Bühne. Sie sind im Wissenschaftskabarett mit den Science Busters unterwegs. Wir hören da gerade mal eben rein, wie Sie da auf der Bühne schwärmen.
Sie können das Sonnensystem umbauen, wie es Ihnen Spaß macht. Ja? Die Erde weiter weg, den Mars näher ran. Sie können den Jupiter auf den Saturn schmeißen. Sie können den Uranus neben dem Merkur parken, den Pluto ganz raus. Sie können umbauen, wie Sie wollen.
Und da wurde dann im Programm weiter geschlussfolgert, also Asteroiden sorgen für kosmisches Feng Shui. Inwiefern?
Die Frage in diesem Programm war, ob man die Erde schützen kann, wenn sich die Sonne in ferner Zukunft aufbläht und es auf der Erde viel zu heiß würde, ob man die Erde nicht weiter wegschieben könnte. Und auch das kann man mit Asteroiden. Also man kann Asteroiden benutzen, um natürlich jetzt theoretisch in der Praxis ist sowas nicht wirklich machbar, um die Erde oder Planeten allgemein zu verschieben. Wenn man einen Asteroid nahe am Planeten vorbei fliegen lässt, wenn man die Bewegung des Asteroiden kontrollieren kann und nicht den Asteroiden nah an der Erde vorbeifliegen lasse, dann kann die Gravitationskraft, die der Asteroid auf die Erde ausübt, die Erde um eine Winzigkeit bewegen. Und wenn ich den dann irgendwie für ein paar hundert Millionen Jahre lang immer wieder vorbeifliegen lasse, kann man den Asteroid die Erde Stück für Stück verschieben. Man könnte das mit anderen Planeten genauso machen. Da gibt es tatsächlich wissenschaftliche Arbeiten, wo das exakt wissenschaftlich ausgerechnet und modelliert worden ist. Also das geht theoretisch, praktisch wie gesagt nicht. Und
alles schöne Gedankenspiele. Aber es gibt ja auch die Raumsonde New Horizons, die unterwegs ist zu einem Asteroiden. Was wird da gerade erforscht? Was gibt es da zu erwarten? Denn das ist ja gerade ganz spannend.
New Horizons war vor 4 Jahren, 2014, bei Pluto, dem größten Asteroiden im Kuipergürtel. Früher mal ein Planet, aber hat man damals falsch klassifiziert. Ist nur ein großer Asteroid. Das heißt nur, Asteroiden sind sowieso viel besser als Planeten. Aber
müssen Sie ja sagen als Fan.
Aber New Horizons ist natürlich stehen geblieben. New Horizons ist weitergeflogen. Und am 01.01.2019 wird New Horizons das nächste Ziel erreichen, einen Asteroid, der momentan noch den provisorischen Namen Ultima Thule, also das quasi das ganz weit entfernte, trägt. Und dieser Asteroid, das wird dann der am weitesten entfernte Himmelskörper sein, den wir aus der Nähe beobachten. So ein Objekt so weit von der Erde haben wir noch nie gesehen bis jetzt. Das ist quasi das originalste Originalmaterial, was wir sehen können. Wirklich von dem Material, aus dem das Sonnensystem entstanden ist. Da werden wir wirklich Dinge lernen können, von denen wir jetzt noch keine Ahnung haben, dass wir sie lernen können.
Sie sagen, von denen wir noch keine Ahnung haben können. Haben Sie dennoch als Wissenschaftler gewisse Erwartungen?
Natürlich. Ich erwarte, dass es wahnsinnig coole Bilder geben wird. Aber natürlich erwarteten wir auch zum Beispiel, mich würde interessieren, wie viele Krater auf diesem Asteroid drauf sind. Denn das würde uns etwas sagen, wie dicht die Asteroiden in der Gegend dort verteilt sind. Und das würde uns etwas darüber sagen, wie die Geschichte der Planetenentstehung abgelaufen ist. Weil bei der Entstehung von Planeten gab es, vereinfacht gesagt, jede Menge Chaos und Durcheinander. Und da ist jede Menge Zeug, also Asteroiden, aus dem inneren Sonnensystem ins äußere Sonnensystem geschleudert worden. Und wenn dort viel Zeug im äußeren Sonnensystem rumliegt, dann gibt es auf den Objekten dort viele Krater, weil die oft zusammenstoßen. Wenn dort wenig Zeug ist, gibt es wenig Krater. Und das zu wissen, würde uns viel darüber sagen, wie damals vor 4,5 Milliarden Jahren die Planeten entstanden sind.
Geht's wieder auf die Urknalltheorie zurück.
Fast. Also der Urknall ist noch mal ein bisschen früher. Also das ist die Entstehung des Sonnensystems vor 4,5 Milliarden Jahren. Urknall, die Entstehung des Universums vor 13,8 Milliarden Jahren. Da muss ich noch drüber nachdenken, wie man das mit Asteroiden in Verbindung bringen kann. Aber wenn ich drüber nachdenke.
Ihnen wird was einfallen. Was wünschen sich Sternschnuppen, wenn sie einen Menschen sehen? Auch diese Frage stellt Florian Freistetter, Wissenschaftskabarettist, unterwegs mit den Science Busters. Ja, haben Sie eine Antwort darauf?
Ich stelle die Frage meistens nicht. Meistens stellt mir diese Frage mein Kabarettistenkollege Martin Puntigam und ich schimpfe ihn dann, dass er mir so viele blöde Fragen stellt. Die andere Frage, die er mir auch stellt, ist, warum landen Asteroiden immer in Kratern? Also er hat dann ein schönes Repertoire an Fragen, mit dem ich nerven kann und ich probiere mir dann Antworten zu überlegen auf diese eigentlich dummen Fragen, wo die Antworten dann doch faszinierend genug sind, um die dumme Frage zu rechtfertigen. Also bei den Fragen nach den Kratern und Asteroiden ist es gelungen, ob sich Sternschnuppen was wünschen, wenn sie Menschen sind, da habe ich noch nicht wirklich eine vernünftige Antwort drauf gefunden, die es rechtfertigt, diese komische Frage weiterhin zu stellen.
Aber das deutet vielleicht auf viele komische Fragen hin, die einem als Astronom auch gestellt werden. Was ist denn so eine typische nervige Frage, die Sie regelmäßig abbekommen?
Also ich glaube, normalerweise muss man da jetzt als Wissenschaftler mit das sagen, es gibt keine dummen Fragen, weil jede Frage ist richtig, aber natürlich gibt es dumme Fragen. Also das ist schon so. Also es gibt Standardfragen, die absolut nicht nervig sind, sondern einfach die Fragen sind, die alle Menschen interessieren. Also ich werde oft gefragt, was ist ein schwarzes Loch? Was war vor dem Urknall? Ja, gibt es Zeitreisen? Gibt es außerirdisches Leben? Das sind einfach Fragen, die Menschen ständig immer faszinieren und auch die Wissenschaftler faszinieren. Und die probiere ich dann nach bestem Wissen und Wissensstand zu beantworten. Nervig sind halt dann Fragen, also wenn Leute was über Astrologie wissen wollen, ja, oder irgendwie UFOs-Geschichten mir erzählen wollen. Also all das, wo es in die Pseudowissenschaft abdriftet. Und selbst da sind die Fragen nicht nervig, wenn die Leute quasi ernsthaftes Interesse haben. Wenn sie wissen wollen, ich habe da am Himmel was gesehen und das war komisch und ich kann mir das nicht erklären, war das ein UFO, dann ist das eine Frage, die sinnvoll zu beantworten ist. Nervig sind Leute, die eigentlich keine Fragen haben, sondern die quasi ihre Überzeugung in eine Frage kleiden und einfach nur die Gelegenheit nutzen wollen, um der Frage an mich mir quasi ihre Überzeugung aufdrücken wollen. Das sind nervige Fragen.
Sie haben ja auch an den Sternwarten in Jena, in Heidelberg und in Wien gearbeitet. Können Sie sagen, ob sich die Faszination für das Weltall in den vergangenen Jahren verändert hat?
Das ist eine gute Frage, auf die ich, glaube ich, keine Antwort habe. Was sich verändert hat,
sagt man immer, wenn man keine Antwort hat, sagt man gute Frage. Ne?
Nee, es ist eine gute Frage. Wenn man keine Antwort hat, dann heißt das, dass es eine Frage ist, über die man eigentlich nachdenken sollte. Also, ich glaube, was sich verändert hat, ist die Möglichkeit, Informationen zu bekommen. Wie ich noch am Anfang meines Studiums stand, also wie ich noch in der Schule war, da, wenn ich was wissen wollte, dann musste ich halt irgendwo im Wesentlichen in eine Bücherei gehen und da nachschlagen in der Enzyklopädie. Und da stand halt vielleicht unter dem Stichwort Stern, standen ein paar Sätze und das war's. Wenn ich heutzutage was über Sterne wissen will, gehe ich irgendwie ins Internet und finde dort 100 Blogartikel, 200 YouTube-Videos, 300 Podcasts und kann mir für irgendwie 5 Wochen lang alles über Sterne anhören, anschauen, lesen, was ich will. Also die Möglichkeit, sich über Dinge allgemein zu informieren, sind wahnsinnig viel größer geworden und das ist fantastisch. Ob auch das Interesse im gleichen Maße mitgestiegen ist, ist etwas, wo ich wirklich keine Antwort drauf habe. Ich hoffe, dass es so ist, also dass dieses Angebot auch wahrgenommen wird, weil es da wirklich wahnsinnig viele tolle Geschichten gibt, die man hören sollte und auch wahnsinnig viele tolle Leute, die diese Geschichten erzählen.
Macht natürlich auch die Verwirrung größer. Was wäre denn so etwas, was Sie sich persönlich wünschen, was mal über Sie vielleicht in der Zeitung stehen sollte, auf Ihrem Grabstein stehen sollte, wenn wir jetzt so weit gehen, was Florian Freistetter erreicht hat im Bereich der Erforschung der Asteroiden?
Also auf meinem Grabstein hätte ich wahnsinnig gerne stehen, wurde von einem Asteroid erschlagen, weil das ist noch keinem Menschen passiert bis jetzt und wenn ich schon irgendwann sterben muss, was wir alle müssen, dann würde ich gern so sterben. Also das, wenn ich das aussuchen könnte, würde das draufstehen. Ansonsten würde es mir eigentlich reichen, wenn ich mal irgendwie nicht mehr bin, dass es dann viele Leute oder zumindest einige Leute gibt, die danach sagen können, ja, vielen Dank, dass du uns Geschichten über das Universum erzählt hast. Dadurch habe ich das Universum besser verstanden als vorher. Wenn ich es geschafft habe, in meinem Leben Menschen dabei zu helfen, das Universum besser zu verstehen, dann bin ich zufrieden.
Wann haben Sie denn zuletzt Sterne geguckt?
Ich glaube, vorgestern Abend, da war die Nacht extrem klar und dann habe ich nochmal irgendwie zum Himmel geguckt. Und wenn ich draußen bin, abends und der Himmel klar ist, schaue ich eigentlich immer zum Himmel, weil da gibt es viel zu sehen. Und in den Städten sieht man leider nicht so viel, wie man eigentlich sehen könnte.
Sie leben in Jena?
Genau, also es ist ja, das hat die der Himmel ist über anderen Städten auch nicht dunkler, ja, leider. Also da muss man schon wirklich sehr weit rausgehen, irgendwie so eine Hallig auf dem Meer oder sowas. Mhm. Oder noch besser ganz raus aus Europa, damit man was sieht. Aber so ein paar helle Sterne sieht man immer und der Mond, Halbmond war jetzt vor kurzem schön zu sehen. Also auch in der Stadt lohnt es sich, zum Himmel zu schauen. Es gibt immer was zu sehen.
Haben Sie gerade was Besonderes entdeckt am Himmel? Es gab ja im August auch, da gibt es immer die Perseiden, die besonderen Sternschnuppen. Mhm. Gibt es besondere Phänomene, die Sie die Woche noch empfehlen können?
Ach, empfehlen, das ist... Sternschnuppen zum Beispiel kann man immer sehen. Wird oft so in den Medien, wird oft immer nur berichtet, wenn gerade wieder Perseiden oder Leonidenschauer ist.
Immer so ein Hype, ne?
Aber Sternschnuppen kann man eigentlich immer sehen. Ja? Also wenn der Himmel dunkel genug ist, wenn er klar ist, einfach, wenn man lang genug hinguckt, dann sieht man immer die ein oder andere Sternschnuppe. Auch die Raumstation zum Beispiel kann man immer wieder mal sehen. Die ist extrem hell und extrem eindrucksvoll. Ich würde auch gar nicht empfehlen, jetzt sich großartig erst einen Anlass zu suchen. Wirklich einfach dunkles Eck suchen, sich mit einer Picknickdecke irgendwie auf den Boden legen und den Himmel angucken und einfach schauen, was da alles ist. Die Sterne, wie sie leuchten, wie sie in unterschiedlichen Farben, die Satelliten, die vorbeifliegen, die Sternschnuppen, die runterkommen, vielleicht die Planeten, die hell sind, die ISS. Also einfach hinlegen, angucken und jetzt nicht extra warten, dass irgendwas ist, weil da ist immer was, ja.
Und dennoch macht es ja Spaß, das irgendwann auch einordnen zu können. Wie haben Sie sich der Astronomie genähert? Hatten Sie irgendwelche Bücher, haben gleichzeitig dann in die Bücher geguckt und in den Himmel? Wie sind Sie es angegangen?
Ich bin ein komplett untypischer Astronom. Also ich habe mich eigentlich in meiner Kindheit nie für Astronomie interessiert. Die meisten Astronomen haben ja schon als Kinder, Jugendliche mit Teleskopen irgendwo zum Himmel geschaut, habe ich alles nicht. Also mich hat das eigentlich, ich sage nicht, dass es mich nicht interessiert hat, aber mir war es mehr oder weniger egal. Also es war jetzt nichts, wo ich mir gedacht habe, das mache ich eine Karriere draus. Ich war auch schlecht in der Schule, in Naturwissenschaft, also in Physik Mittelmaß, in Mathe Klassen schlechtester. Also ich war nicht wirklich gut, aber...
Jetzt bin ich gespannt, was kommt.
Es war, glaube ich, tatsächlich Stephen Hawking. Ja? Also ich habe damals dieses Buch in die Hand bekommen, eine kurze Geschichte der Zeit. Und das hat mich, ich habe zwar nicht viel verstanden davon, aber ich habe gesehen, dass das ist eine faszinierende Welt da draußen. Und es ist faszinierend, nicht nur, dass es die gibt, sondern dass man sie verstehen kann. Ja? Dass es Menschen gibt, die in der Lage sind, das wirklich zu verstehen. Und das hat mich dann interessiert und dachte, dann mache ich das jetzt auch. Und hab leider nicht gemerkt, dass wenn ich das machen wollte, was Stephen Hawking macht, dann hätte ich eher theoretische Physik oder Mathematik studieren müssen und nicht Astronomie. Hab dann halt aus Versehen quasi Astronomie studiert, aber dann festgestellt, dass man auch da wahnsinnig tolle Dinge über das Universum lernen kann und bin dann so über diese Umwege, ich habe das erste Mal auch in meinem Leben erst durch ein Teleskop geschaut, erst sehr, sehr spät, kurz bevor ich mein Studium fertig hatte, weil mich immer nicht so sehr das Schauen interessiert hat, sondern vielmehr das Verstehen. Ich wollte immer wissen, wie funktioniert das alles da draußen, dass es wahnsinnig toll ausschaut, weiß ich auch und das gefällt mir, aber ich wollte es immer verstehen.
Und Sie schreiben jetzt seit mehr als 10 Jahren sehr erfolgreich Ihren Wissenschaftsblog Astrodicticum Simplex. Ist das auch eine Ursache, an der vielleicht Stephen Hawking Schuld hat, dass Sie jetzt auch Wissen vermitteln wollen, so wie er?
Das war eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das auf Stephen Hawking zurückführen kann, aber das war eigentlich von Anfang an, wollte ich immer schon das Wissen auch vermitteln, weil es macht ja nicht viel Sinn, wenn man Wissen, wenn man nur forscht und das Wissen halt da ist, das Wissen muss weitergegeben werden in der Lehre an Studenten und Studentinnen oder auch an die ganze Öffentlichkeit. Und das war für mich immer gleich wichtig wie die Forschung selbst. Und dass ich 2008 meinen Blog begonnen habe, war halt nur einer von vielen Wegen, die ich damals mir überlegt habe, wie man und auch ausprobiert habe, wie man Wissen vermitteln kann. Und 2008 war es eben das Blog und das hat eben überraschend gut funktioniert, weswegen ich das auch seit mehr als 10 Jahren mache.
Sie schreiben über ein Phänomen, was in der Wissenschaft gerne unter den Teppich gekehrt wird, über die Irrtümer in der Wissenschaft. Welchen Irrtum haben Sie sich zuletzt vorgenommen?
Das war sogar heute, ist dieser Artikel erschienen, da ging es um die kosmologische Konstante von Albert Einstein, die angeblich er selbst als seinen größten, die größte Eselei, wird das immer bezeichnet, den allergrößten Irrtum bezeichnet hat. Aber die Geschichte, wenn man sie aufdröselt, ist halt viel, viel komplexer, weil eigentlich jeder Irrtum, der über einen simplen Rechenfehler oder sowas hinausgeht, jeder Irrtum in der Wissenschaft eigentlich auch immer wertvoll ist und eine wertvolle Erkenntnis beinhaltet.
Und wie dröseln Sie das Ganze jetzt auf? Können Sie das in 3 Minuten erklären?
Also Albert Einstein hat damals 1917, als er die Relativitätstheorie sich gerade überlegt hatte frisch, hat er festgestellt, dass seine Gleichungen, mit denen er jetzt Gravitation bzw. das Universum im Ganzen beschreibt, ein Universum beschreibt, das dynamisch ist, das sich ausdehnt oder das in sich zusammenfällt. Damals gab es aber keine Beobachtungsdaten, die darauf hingewiesen haben, dass das Universum dynamisch ist. Und man war auch, und Einstein vor allem, überzeugt, das Universum ist statisch. Es war immer schon da, es wird immer sein, es war unendlich groß und ändert sich nicht. Und weil Einstein eben wollte, dass seine Gleichungen das widerspiegeln, hat er sie so modifiziert, dass dort eben eine weiteren Teil eingefügt, mathematisch war es ein bisschen komplizierter, aber er hat eben Gleichungen, er hat erkannt, man kann die Gleichungen modifizieren, dass aus dem dynamischen Universum ein statisches wird. Kurz danach hat man aber tatsächlich beobachtet, dass das Universum dynamisch ist, ja, dass es sich ausdehnt, und dann hat Einstein gedacht, okay, dann braucht es diese Konstante nicht und hat die weggetan aus den Gleichungen wieder, bis man dann wieder einige Jahrzehnte später, Ende der 90er Jahre, festgestellt hat, das Universum dehnt sich nicht nur aus, es dehnt sich sogar viel, viel schneller aus, immer schneller aus, beschleunigt aus. Das ist das, was wir heute als dunkle Energie nennen. Und diese dunkle Energie, dieses Phänomen, lässt sich genau durch diese kosmologische Konstante beschreiben, die Einstein damals eingefügt hat und dann wieder weggestrichen hat. Also die ist heute wieder Teil der Wissenschaft.
Ein ganz wertvoller Fehler da sozusagen.
Jeder Fehler ist wertvoll.
Interessant ist ja auch, dass die Erkenntnisse über Newtons Gravitation heute eigentlich als falsch gelten. Das, was Einstein 200 Jahre später gemacht hat, ist richtig. Dennoch nimmt man das Falsche von Newton. Warum?
Weil Newton nicht wirklich falsch war, sondern Newton war einfach nicht hinreichend genau. In der Wissenschaft kann man sich der Realität immer nur in einem gewissen Genauigkeitsgrad annähern. Und das, was Newton herausgefunden hat über die Gravitation, sein mathematisches Modell hat ausgereicht und reicht immer noch aus, um so gut wie alles zu erledigen, was man wissen will. Ja, also wenn ich wissen will, wie irgendwelche Dinge auf der Erde runterfallen, wenn ich wissen will, wie Planeten sich bewegen, wenn ich fast alle Planeten sich bewegen, wenn ich wissen will, wie man Raumsonden von A nach B schickt, all das kann man wunderbar mit dem Modell von Newton erledigen. Nur in manchen Spezialfällen ist Newton nicht genau genug, die kann Newton nicht abbilden. Da braucht man das, was Einstein rausgefunden hat. Und wir werden auch was brauchen in Zukunft, was besser als Einstein ist, weil auch da nicht alles erklärmachbar ist damit.
Also Newton ist die Abkürzung. Gibt es Wissenschaftler, die Sie nicht genug gewürdigt empfinden?
Jede Menge. Einen habe ich heute hier, was man jetzt im Radio nicht sieht, aber Emmy Noether auf meinem T-Shirt drauf. Emmy Noether war, wenn man es jetzt ganz plakativ sagen will, die Frau, die Albert Einstein erst erklärt hat, was in seiner Theorie drinsteht. Ja? Also Emmy Noether hat die Grundlage für das ganze moderne Theorieverständnis geschaffen. Die hat erklärt, wo Erhaltungsgrößen wie die Energieerhaltung herkommen, hat eigentlich da reicht es Zeit wirklich nicht, um das zu erklären, aber Emmy Noether hat das Fundament geschaffen, auf dem eigentlich unser naturwissenschaftliches Verständnis heute ruht.
Also das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Wir widmen uns Emmy Noether in jedem Fall auch noch. Gibt es bestimmt eine Menge nachzulesen. Dankeschön erstmal für Ihre Erkenntnisse. Florian Freistetter.
Eins gehört.